Deutschlandfunk Kultur Kompressor.
Am 9. März 2019 wurde vor einem Spiel im Stadion des Chemnitzer FC eine Trauerfeier abgehalten, die dem Verein innerhalb von Stunden bundesweit das Image eines Nazi-Vereins gab. Da wurde nämlich nicht nur beim Mob in der Fankurve, wie man sagen könnte, sondern auch auf der offiziellen Anzeigetafel und auf dem Rasen dem stadtbekannten Rechtsextremen Thomas Haller gedacht, der an Krebs verstorben war. Der Fall zog große Kreise und schaffte es sogar bis hierher.
Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit den Tagesthemen.
Vor allem in ostdeutschen Stadien kommt so etwas häufiger vor. Gewaltbereite Fußballfans bilden mit Rechtsextremen eine unselige Allianz. Das ist schon seit Jahren so. Und bei den Protesten und Ausschreitungen in Chemnitz im vergangenen Sommer war es auch diese Allianz, die die sächsische Stadt in der ganzen Welt zu einem traurigen Symbol für Ausländerhass werden ließ. Und nun wieder Chemnitz.
Haller war Gründer der rechten Fangruppierung Hunara, was allen Ernstes das Kürzel für Hooligans, Nazis und Rassisten ist. Haller war außerdem Inhaber der Security-Firma, die fürs Stadion zuständig war. Zu diesem Zeitpunkt, muss man sagen, dominierten eindeutig gewaltbereite Neonazis die Chemnitzer Südkurve. Ein Jahr zuvor hatte es schon Schlagzeilen gegeben, weil Rechte in Chemnitz eine regelrechte Hetzjagd auf Migranten veranstaltet hatten. Die Trauerfeier für den Neonazi Thomas Haller war für den MDR-Sportjournalisten Peer vor der Wühlbecke der Startpunkt für seine Beschäftigung mit diesem Verein und mit dem Versuch dieses Vereins, sich zu verändern, das Nazi-Image loszuwerden. Entstanden ist daraus der fünfteilige Podcast mit himmelblauem Herz, der Neustart des Chemnitzer FC. Und ich freue mich sehr, dass wir jetzt mit dem Macher, mit Peer vor der Wühlbecke sprechen. Schönen guten Tag.
Ja, hallo.
Ihr Podcast steigt ja ein mit diesem besagten 9. März und der Trauerfeier. Wie rechts war eigentlich der Verein zu dem Zeitpunkt? Also welche Rolle spielte diese Fangruppierung Hunara für den Verein?
Also ich glaube, ich muss so ein bisschen korrigieren, wenn ich darf. Damit steigt die dritte Folge ein, die heißt Der Nazi-Verein. Der Podcast steigt natürlich ganz anders ein, weil, und es ist für mich auch wieder krass zu sehen, dass natürlich dieses Nazi-Image von diesem Vorfall von vor 5 Jahren sich unfassbar tief eingebrannt hat und auch immer noch, ne, deswegen wird es jetzt auch so sehr prominent vorangestellt. Und mein Film war eigentlich, ich wollte das eigentlich gar nicht mehr alles hochholen und alles breit treten, weil mein Film und mein Podcast geht tatsächlich um eine Veränderung. Der geht jetzt nicht so, natürlich habe ich das erklärt und auch dargelegt, wie diese rechten Strukturen entstanden sind und wie die Vereinsführung sich da verhalten haben und so. Aber eigentlich geht es mir darum, was im letzten Jahr passiert ist, und da ist extrem viel passiert. Und insofern, wie rechts ist dieser Verein, ist eine schwierige Frage, weil man natürlich sehr differenzierter drauf gucken muss.
Ja, klar. Die Frage war ja jetzt aber auch, wie rechts war der Verein damals zu dieser Zeit? Und na klar, sie fangen an, das ist total korrekt, mit dieser finanziellen Schieflage, mit diesem Verein als Selbstbedienungsladen, genau, wie Sie das nennen. Aber man hat natürlich auch so ein bisschen den Gedanken, dass das eine mit dem anderen möglicherweise auch zu tun haben könnte.
Ja.
Also ist das so oder ist auch diese Annahme falsch?
Also sagen wir so, natürlich hat der Verein bis heute oder leidet bis heute unter diesem Image, ne? Was also auch Sponsoren und sowas betrifft, ne? Also das war, wie ich gerade gesagt habe, ein unfassbar tiefgreifender Skandal, der sich da ereignet hat. Und ich habe im letzten Jahr einen längeren Film nur über die Nazi- oder die Neonazi-Szene in der Kurve gemacht. Und tatsächlich hat sich, und da komme ich wieder zu meinem Mantra, sehr viel verändert in diesem Jahr. Also der Verein, man muss sich das so vorstellen, hat in der Fankurve, also in der aktiven Fanszene, die stehen hinter dem Tor, da sind Strukturen gewesen von aktiven Neonazis, die das Stadion als Rekrutierungsgrund benutzt haben, missbraucht haben. Und natürlich ist das eine verhältnismäßig kleine Gruppierung, aber Die sind eben sehr schlagkräftig. Das sind in der Regel ausgebildete Kampfsportler. Das heißt, die haben da das Sagen. Mhm. Und das Entscheidende in Chemnitz ist jetzt nicht, dass da 3000 Leute auf der Tribüne stehen, die alle rechts sind, sondern dass eine kleine Gruppe da ist, die die Meinungsvorherrschaft hat und die auch verteidigt und die auch körperlich und physisch verteidigt und dass es eben keine Alternativen gibt. Also ich habe mit einem gesprochen in meiner Recherche, der hat eine Regenbogenfahne aufgehängt. Der ist noch in der Halbzeit von zwei Typen angesprochen worden und gesagt so, mein Freund, wenn diese Fahne hier noch einmal hängt im Stadion, ja, kriegen wir ein Problem miteinander. Das so als kleines Beispiel, wie man so eine Vorherrschaft da auch lebt. Und das ist tatsächlich das Problem. Von mir aus dürfen auch Nazis in der Fankurve irgendwo stehen, aber sie dürfen natürlich nicht die Vorherrschaft haben und sie dürfen nicht andere Weltanschauungen oder demokratische Grundsätze irgendwie aus dem Stadion vertreiben oder die fernhalten.
Und jetzt sagen Sie, Ihr Mantra, der Verein ist in der Veränderung begriffen. Also er scheint es wirklich hinzukriegen. Wie schafft er das? Also ist es wirklich nur der Versuch, das Image aufzumöbeln? Es gibt diese Aktion Hashtag Heimspiel. Was hat es damit auf sich und wie erfolgreich ist dieser Versuch?
Also das Ganze geht, oder der Wandel hat begonnen im letzten Sommer. Da stand der Verein eigentlich mit einem Bein schon über dem Abgrund. Das war auch eine Recherche, die ich mit einem Kollegen durchgeführt habe. Da haben wir Misswirtschaft aufgedeckt, ein Finanzloch von circa 1 Million Euro. Dann ist der Vorstand zurückgetreten, Spieler sind weggelaufen, keiner wusste, wo es eigentlich lang geht. Und da hätte der Verein durchaus gegen die Wand fahren können. Das hätte das Ende sein können. Und dann kamen eben ein paar Leute, und die kannte ich teilweise. Und das war sozusagen die Ausgangsposition. Ah, die kannte ich aus meiner vorherigen Recherche. Okay. Und die das ganz anders angegangen sind. Mhm. Und die gesagt, zum Beispiel ein ehemaliger Geldgeber, der hat gesagt, so, ich mache jetzt den Geschäftsführerposten und zwar ehrenamtlich. Ich will überhaupt gar kein Geld. Der Vorgänger hat 100.000 Euro im Jahr bekommen. Der sagt, ich mache das ehrenamtlich. Und so hat sich das wie so eine kleine Lawine dann fortgesetzt, dass dann nur Leute am Ende in Positionen und Funktionen gekommen sind, die gesagt haben, wir wollen aus dem Verein nichts rausnehmen. Sie haben schon den Selbstbedienungsladen erwähnt. Früher war es wirklich so, dass jeder, der konnte, irgendwo den Verein gemolken hat zu seinem persönlichen Vorteil. Und jetzt sind plötzlich Leute dran, und zwar im Aufsichtsrat, im Vorstand, in der Geschäftsführung, bei den Investoren, die tatsächlich, und daher kommt der Titel meines Films und auch des Podcasts, die ein himmelblaues Herz haben, also die an dem Verein hängen und ihm was Gutes tun wollen. Ja, jeder auf seine Weise. Und da gibt es ganz unterschiedliche Mechanismen, warum das funktioniert. Aber das habe ich eben über das Jahr begleitet und bin in diesem Jahr auch selber überrascht worden. Also das war natürlich ergebnisoffen. Es hätte auch gegen die Wand fahren können, aber es hat am Ende geklappt. Wie detailliert wir das besprechen wollen, können wir ja schauen.
Ganz kurz nur, ich habe trotzdem doch nochmal eine Rückfrage zu dieser Südkurve, zu diesen Problemen, die es da auch gegeben hat. Denn wie wird man die denn los? Also wir haben da doch immer wieder davon gehört, dass es durchaus zu Auflösungen von Fangruppen kam. Aber dann gab es auch schwupps schon wieder die nächste. Also wie hat sich sozusagen das Milieu, die Stimmung auch im Stadion verändert?
Also die Veränderung, also in der Fankurve sind Gruppierungen unglaublich wichtig. Ja. Und in den letzten 30, 35 Jahren hat es immer rechtsextremistische Gruppierungen gegeben, oder so fast immer. Viele davon sind vom Verfassungsschutz beobachtet worden. Also da sieht man, dass das jetzt nicht ein bisschen Spaß war, sondern das war strukturierter Rechtsextremismus. Und die letzte Gruppierung, wo es noch gar nicht so genau klar war, wie rechts die tatsächlich ist, da habe ich auch viel zu recherchiert und habe auch nachweisen können, dass da extrem rechte Führungskader mit dabei waren. Die haben sich aufgelöst vor einem Jahr ungefähr. Und seitdem bröckelt da ganz viel in der Kurve, haben sich vielleicht auch aufgelöst, weil man politisch nicht so recht sein wollte. Und der Verein macht natürlich auch viele Dinge und das macht er auf eine Art und Weise sehr schlau und vielleicht niederschwellig, um so ein bisschen im Soziologendeutsch zu bleiben, weil die sagen, wir wollen einen Generationswechsel, wir wollen Familien hier, wir wollen Kinder, wir wollen hier Spaß, wir wollen nicht nur eine Horde von Neonazis und Hooligans, sondern wir wollen ein kinderfreundliches, ein offenes Stadion, da sind die Ticketpreise auf 2,50 Euro für Kinder gesetzt worden. Man hat ganz viele Aktionen gemacht, man hat sich für faire Wahlen bei Vordereuropa Wahl jetzt zuletzt ausgesprochen. Man macht Demokratiebildung im Stadion. Das Leitbild wird auf die LED-Bande jetzt projiziert mit Werten wie Toleranz, Demokratie, Vielfalt und so. Also da macht der Verein unglaublich viel. Und das Tolle ist tatsächlich, dass wieder die alten CFC-Fans reaktiviert worden sind. Also jetzt in den ersten zwei Spielen der Saison sind über 8.000, fast 9.000 Zuschauer gekommen. Das ist für die Regionalliga Wahnsinn. Und der Verein kalkuliert natürlich, je mehr normale, gute, sage ich jetzt mal, Fans wir haben, desto marginaler, desto unbedeutender werden natürlich die Rechten in der Kurve.
Leuchtet total ein. Also schon so eine Art Erfolgsgeschichte. Würden Sie denn sagen, das bislang Erreichte ist immer noch gefährdet oder so konsolidiert sich das?
Nee, gefährdet ist das tatsächlich absolut, ja, weil das natürlich erstmal an einigen wenigen Personen hängen, die das auch konsequent verfolgen und die das vorleben, diese neue Vereinsphilosophie und diese Werte. Und theoretisch könnte jetzt durch eine andere Vereinsführung, durch andere Personen, wenn es eine wie auch immer geartete Krise geben würde, könnte das auch wieder kippen, sage ich mal. Aber im Moment habe ich da ein ziemlich gutes Gefühl, dass es stabil weitergeht.
Da sagt der Journalist Peer Vorder-Wühlbecke. Sein fünfteiliger Podcast mit himmelblauem Herz, der Neustart des Chemnitzer FC, ist ab sofort in der ARD-Mediathek zu finden. Ganz, ganz herzlichen Dank für das Gespräch.
Gerne.